From the conference center
aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 178. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor. Mitglieder und Führungsbeamte der Kirche aus allen Teilen der Welt sind gekommen, um Rat und Unterweisung von ihren Führern zu erhalten. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Thomas S. Monson, der Präsident der Kirche, leitet diese Versammlung.
We welcome you to the first general session.
Wir begrüßen Sie zur ersten allgemeinen Versammlung der 178. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Wir begrüßen die Generalautoritäten, die auf dem Podium des Konferenzzentrums im Tabernakel und in der Assembly Hall Platz genommen haben, sowie die Präsidentschaften der Frauenhilfsvereinigung, der jungen Männer, der jungen Damen, der Sonntagsschule und der Primarvereinigung bei dieser Konferenz. Wir begrüßen besonders die Vertreter der Schulen und Hochschulen sowie die aus dem politischen und öffentlichen Leben. Wir danken den Besitzern und Betreibern der vielen Fernseh- und Radiosender und Satelliten und zahlreichen Internetanbietern, die ihre Einrichtungen zur Verfügung stellen, damit diese Konferenz von einem breiten Publikum in vielen Teilen der Welt verfolgt werden kann. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor unter der Leitung von Mac Wilberg mit Clay Christiansen an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied »Wie groß ist dein Werk« eröffnet und erfreut uns nun mit dem Lied »Für gütges Licht«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Lynn A. Mickelson von den 70ern.
Thank you.
Our beloved Heavenly Father,
unser lieber himmlischer Vater, da wir uns nun in aller Welt versammeln, zu Beginn dieser Konferenz deiner Kirche, möchten wir dir danken. Wir lieben dich. Wir freuen uns, dass wir Propheten haben, Seher und Offenbarer, die uns unter deiner heiligen Hand leiten. Wir sind dankbar, dass wir uns versammeln dürfen zu dieser feierlichen Versammlung, um dir unsere Liebe zu bekunden und dass wir uns dir verpflichtet fühlen. Wir fühlen uns verpflichtet, den erwählten und gesalbten Führern zu folgen. Wir sind dankbar für das wiederhergestellte Evangelium. Es ist ein großer Segen für die Familien auf der Erde. Und wir beten für diese Familien und besonders für die Mütter. Mögen sie unter deiner Leitung und Führung gestärkt werden und Mut finden. Wir sind dankbar für deinen Geist, der diese Konferenz zustande gebracht hat. Wir bitten dich, mögen wir aufmerksam sein und den Worten, die wir hören werden, folgen. Wir sind dankbar für Präsident Monson und seine Ratgeber und die 12. Wir bitten dich darum, dass es ihnen wohlergehen möge. Mögen sie unsere Unterstützung spüren und sich gestärkt fühlen. Und diesen Segen erbitten wir für diese Konferenz. Heute sagen wir dies im Namen Jesu Christi. Amen.
Präsident Dieter F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, legt Ihnen nun die Generalautoritäten, Gebiet 70er und Präsidentschaften der Hilfsorganisationen der Kirche zur Bestätigung vor. Im Anschluss an die Bestätigung hören wir von Elder Russell M. Nelson vom Kollegium der 12 Apostel. Daraufhin singt der Chor »Preiset den Mann«. Präsident Uchtdorf.
Brüder und Schwestern, Präsident Monson hat mich gebeten, nun den geschäftlichen Teil unserer feierlichen Versammlung zu übernehmen. Dieses Ereignis ist für die Mitglieder der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, in aller Welt von großer Bedeutung. Seit dem 10. Oktober 1880, als John Taylor die Nachfolge von Brigham Young als Prophet, Seher, Offenbarer und Präsident der Kirche antrat und darin bestätigt wurde, fand zu jedem dieser Ereignisse eine feierliche Versammlung aller Mitglieder der Kirche statt, um deren Stimme Gehör zu verschaffen. Wir werden nach Kollegien und Gruppen geordnet abstimmen. Wo immer Sie sein mögen, stehen Sie bitte auf, wenn Sie darum gebeten werden, und tun Sie durch Heben der Hand kund, ob Sie diejenigen, deren Namen Ihnen vorgelegt werden, bestätigen möchten. Stimmen Sie nur ab, wenn Sie gebeten wurden, aufzustehen. Die dem Tabernakel und der Assembly Hall auf dem Tempelplatz zugeteilten Generalautoritäten werden die Abstimmung dort beobachten. In den Pfahlzentren wird ein Mitglied der Pfahlpräsidentschaft die Abstimmung beobachten. Falls es Gegenstimmen gibt, machen Sie uns bitte darauf aufmerksam. Wir fahren nun mit dem geschäftlichen Teil dieser feierlichen Versammlung fort. Die erste Präsidentschaft möge sich bitte erheben. Wir schlagen vor, dass die erste Präsidentschaft Thomas Spencer Monson als Propheten, Seher und Offenbarer und Präsidenten der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage bestätigt wird. Dafür ist, zeige es bitte. Nur die, die stehen. Danke. Es wird vorgeschlagen, dass die erste Präsidentschaft Henry Bennion Eyring als ersten Ratgeber und Dieter Friedrich Uchtdorf als zweiten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche bestätigt. Wer dafür ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass die erste Präsidentschaft Boyd Kenneth Packer als Präsidenten des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigt. Wer dafür ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass die erste Präsidentschaft die nachfolgend genannten als Mitglied des Kollegiums der Zwölf Apostel bestätigt. Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Joseph B. Worthlin, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook und D. Todd Christofferson. Wer dafür ist, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass die erste Präsidentschaft, die Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und die zwölf Apostel als Propheten, Seher und Offenbarer bestätigt. Bitte zeigen Sie es. Die erste Präsidentschaft nimmt bitte wieder Platz. Wir bitten Elder Christofferson, nun seinen Platz beim Kollegium der Zwölf einzunehmen. Die Mitglieder des Kollegiums der Zwölf Apostel mögen sich bitte erheben. Es wird vorgeschlagen, dass das Kollegium der Zwölf Apostel Thomas Spencer Monson als Propheten, Seher und Offenbarer und Präsidenten der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, bestätigt, zusammen mit seinen Ratgebern und den Mitgliedern des Kollegiums der Zwölf, wie von der ersten Präsidentschaft vorgestellt und beschlossen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Sie können wieder Platz nehmen. Die Mitglieder des ersten und des zweiten Kollegiums der 70er und die präsidierende Bischofschaft mögen sich bitte erheben. Es wird vorgeschlagen, dass die Mitglieder der 70er Kollegien und die präsidierende Bischofschaft Thomas Spencer Monson als Propheten, Seher und Offenbarer und Präsidenten der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage bestätigen, zusammen mit seinen Ratgebern und den Mitgliedern des Kollegiums der Zwölf, wie von der ersten Präsidentschaft vorgestellt und beschlossen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Sie können wieder Platz nehmen. Die nachfolgend genannten erheben sich nun bitte, wo immer sie sein mögen. Alle Gebiets-70er, ordinierten Patriarchen und Mitglieder der Hohepriestergruppen und Ältestenkollegien. Es wird vorgeschlagen, dass Thomas Spencer Monson als Prophet, Seher und Offenbarer und Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage bestätigt wird, zusammen mit seinen Ratgebern und den Mitgliedern des Kollegiums der Zwölf Apostel, wie vorgestellt und beschlossen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Bitte nehmen Sie Platz. Alle Träger des aaronischen Priestertums mögen sich nun bitte erheben, das heißt, alle ordinierten Priester, Lehrer und Diakone. Es wird vorgeschlagen, dass Thomas Spencer Monson als Prophet, Seher und Offenbarer und Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage bestätigt wird, zusammen mit seinen Ratgebern und den Mitgliedern des Kollegiums der Zwölf Apostel, wie vorgestellt und beschlossen. Wer dem zustimmt, zeige es bitte durch das Heben der Hand. Wer dagegen ist, zeige es. Sie können wieder Platz nehmen. Alle Mitglieder der Frauenhilfsvereinigung, das heißt, alle Frauen, die 18 Jahre oder älter sind, mögen sich nun bitte erheben. Es wird vorgeschlagen, dass Thomas Spencer Monson als Prophet, Seher und Offenbarer und Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage bestätigt wird, zusammen mit seinen Ratgebern und den Mitgliedern des Kollegiums der Zwölf Apostel, wie vorgestellt und beschlossen. Wer dem zustimmt, zeige es bitte durch das Heben der Hand. Wer dagegen ist, zeige es. Sie können wieder Platz nehmen. Die jungen Damen, das heißt alle jungen Frauen im Alter von 12 bis 18, mögen sich nun bitte erheben. Es wird vorgeschlagen, dass Thomas Spencer Monson als Prophet, Seher und Offenbarer und Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage bestätigt wird, zusammen mit seinen Ratgebern und den Mitgliedern des Kollegiums der 12 Apostel, wie vorgestellt und beschlossen. Wer dem zustimmt, zeige es bitte durch das Heben der Hand. Wer dagegen ist, zeige es. Ihr könnt wieder Platz nehmen. Wir bitten nun, sämtliche Mitglieder, wo immer sie sein mögen, sich zu erheben, auch diejenigen, die zuvor schon aufgestanden sind. Es wird vorgeschlagen, dass wir Thomas Spencer Monson als Propheten, Seher und Offenbarer und Präsidenten der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage bestätigen, zusammen mit seinen Ratgebern und den Mitgliedern des Kollegiums der 12 Apostel, wie vorgestellt und beschlossen. Wer dem zustimmt, zeige es bitte durch das Heben der Hand. Wer dagegen ist, zeige es. Sie können alle wieder Platz nehmen. Wir bleiben nun sitzen, während wir die übrigen Generalautoritäten, Gebiet 70er und Präsidentschaften der Hilfsorganisationen der Kirche entlassen und bestätigen. Es wird vorgeschlagen, dass wir Elder D. Todd Christofferson als Mitglied der Präsidentschaft der 70er-Kollegien entlassen. Wer sich unserem Dank anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir die Folgenden zum 1. Mai 2008 als Gebiet 70er entlassen.
Venancio Calera, Marco A. Cardenas, José A. Castro, Gerald Cossé, Luis G. Javeri, Timothy J. Dykes, James Ferreira, José A. Garcia, Francisco I. Jiménez, Carlos A. Godoy, James J. Hamula, Frederick C. Ihesiene, Glenn O. Jensen, Robert Koch, Quen Tony Ling, Richard D. May, Ross H. McKittrin, Yasuo Niyama, Timothy M. Olson, Fernando D. Ortega, Luigi S. Peloni, Rafael A. Pino, Gelson Pizzirani, Alejandro M. Robles, Gerold Roth, M. Gonzalo Sepulveda, Su Kyong Tang, Anthony R. Temple, Larry Y. Wilson, Tsung Ting Jared Young, Willie F. Susunaga. Those who wish to join us.
Wer sich unserem Dank für den Dienst, den diese Brüder geleistet haben, anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir Schwester Susan W. Tanner, Schwester Elaine S. Dalton und Schwester Mary Ann Cook als Präsidentschaft der jungen Damen entlassen. Wir entlassen außerdem alle Mitglieder des JD-Hauptausschusses. Wer sich unserem Dank für den Dienst, den diese Schwestern geleistet haben, anschließen möchte, zeige es bitte. Es wird vorgeschlagen, dass wir Elder L. Whitney Clayton in die Präsidentschaft der 70er-Kollegien berufen. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Gibt es Gegenstimmen? Sie können es bitte auch zeigen. Es wird vorgeschlagen, dass wir die nachfolgend genannten als neue Mitglieder des ersten Kollegiums der 70er bestätigen. William R. Walker, Craig C. Christensen, Marcus A. Aidukaitis, Gerald Cossé, Lawrence E. Corbridge, Eduardo Gavari, Carlos A. Godoy, James J. Hamula, Alan F. Packer, Kevin W. Pearson, Rafael E. Pino, Gary E. Stevenson, José A. Tejera, F. Michael Watson und Jorge F. Ceballos. Und als neue Mitglieder des zweiten Kollegiums der 70er, Ted R. Collister und Kent D. Watson. Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Falls jemand dagegen ist, zeige es bitte auf die gleiche Weise. Es wird vorgeschlagen, dass wir die Folgenden als neue Gebiets-70er bestätigen.
Pedro I. Abularak, Koichi Aoyagi, Juan C. Barros, Colin H. Bricknell, Victor K. Keng Chen, Kuo Jiang Chung, J. Devin Cornish, Win R. Dusnap, Matthew J. Eyring, G. Guillermo Garcia, Robert C. Gay, Alfredo L. Gesati, James B. Gibson, Julio C. Gonzalez, Paolo H. Itinose, Douglas W. Jessup, Faustino Lopez, Declan O. Madu, Per G. Mon, Fernando Maluenda, James B. Martino, Sergei N. Micolin, Abelardo Morales, W.T. David Murray, Satoshi Nishihara, Norbert K. Alu, Michael D. Pickard, Anatoly K. Reshetnikov, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Da Rocha, A. Ricardo Santana, Robert B. Smith, Israel A. Tolentino, Ruben D. Torres, J. Romeo Villarreal, Luis Weidmann, Chi Hong Sam Wong. All in favor.
Alle, die dafür sind, zeigen es bitte. Ist jemand dagegen? Es wird vorgeschlagen, dass wir Elaine S. Dalton als neue Präsidentin der jungen Damen bestätigen, mit Mary Ann Cook als erster Ratgeberin und N. M. Dibb als zweiter Ratgeberin. Wer dafür ist, zeige es. Wer dagegen ist, zeige es. Es wird vorgeschlagen, dass wir die übrigen Generalautoritäten Gebiet 70er und die Präsidentschaften der Hilfsorganisationen bestätigen, wie sie gegenwärtig im Amt sind. Wer dafür ist, zeige es bitte. Wer dagegen ist, zeige es. Präsident Monson, soweit ich es beobachten konnte, wurden die gemachten Vorschläge im Konferenzzentrum einstimmig angenommen. Vielen Dank, Brüder und Schwestern, für Ihre Unterstützung, Ihren Glauben, Ihre Hingabe und Ihre Gebete. Wir bitten die neu berufenen 70er und die neue Präsidentschaft der jungen Damen, nach vorn zu kommen und ihren Platz auf dem Podium einzunehmen.
Gratefully, we welcome Elder D. Todd Christofferson.
Dankbar begrüßen wir Elder D. Todd Christofferson im Kollegium der Zwölf Apostel. Wir unterstützen von ganzem Herzen diese wunderbare erste Präsidentschaft. Brüder und Schwestern, als wir die Nachricht erhielten, dass Präsident Gordon B. Hinckley gestorben ist, hat ein jeder von uns sofort einen tiefen Verlust verspürt. Weil wir jedoch wissen, dass sein Schicksal in der Hand des Herrn lag, hat sich unsere Gemütslage von Trauer in Dankbarkeit gewandelt. Wir sind sehr dankbar für alles, was wir von diesem großen Propheten Gottes gelernt haben. Heute in dieser feierlichen Versammlung sind wir dem Willen des Herrn gefolgt, der gesagt hat, keinem soll es gegeben sein, hinzugehen, um mein Evangelium zu predigen oder meine Kirche aufzurichten, außer er sei von jemandem ordiniert worden, der Vollmacht hat, und es ist der Kirche bekannt, dass er Vollmacht hat und von den Häuptern der Kirche ordnungsgemäß ordiniert worden ist. Wir haben dieses Gesetz der allgemeinen Zustimmung angewandt und die Kirche wird auf ihrem vorgezeichneten Weg voranschreiten. Überall in der Welt haben die Mitglieder Präsident Thomas S. Monson und seine fähigen Ratgeber bestätigt. Wir sind jetzt nicht mehr Fremde oder Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Wir sind auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Schlussstein ist Christus Jesus selbst. Der Herr hat offenbart, warum er den einen das Apostelamt gab und andere als Propheten einsetzte, nämlich um die Heiligen für die Erfüllung ihres Dienstes zu rüsten, für den Aufbau des Leibes Christi. So sollen wir alle zur Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Demnach besteht der Dienst der Apostel der ersten Präsidentschaft und der Zwölf darin, diese Einheit im Glauben herzustellen und unser Wissen über den Herrn zu verkünden. Unser Dienst besteht darin, ein Segen im Leben aller zu sein, die lernen und dem vortrefflicheren Weg des Herrn folgen wollen. Und wir sollen den Menschen dabei helfen, sich auf ihre mögliche Errettung und Erhöhung vorzubereiten. Im dritten Glaubensartikel heißt es, dass durch das Sühnopfer Christi alle Menschen errettet werden können, indem sie die Gesetze und Verordnungen des Evangeliums befolgen. Errettet zu werden oder Errettung zu erlangen, bedeutet, vom physischen und geistigen Tod errettet zu werden. Dank der Auferstehung Jesu Christi werden alle Menschen auferstehen und vom physischen Tod errettet. Dank des Sühnopfers Jesu Christi kann ein jeder, der an ihn glaubt, gehorsam nach den Gesetzen und Verordnungen seines Evangeliums lebt und ihm dient, vom eigenen geistigen Tod errettet werden. Erhöht zu werden oder Erhöhung zu erlangen, bezieht sich auf die höchste Stufe des Glücks und der Herrlichkeit im celestialen Reich. Diese Segnungen können uns zuteil werden, nachdem wir dieses zerbrechliche Erdenleben verlassen haben. Die Zeit, uns darauf vorzubereiten, dass wir letztlich errettet und erhöht werden können, ist jetzt. Ein Teil dieser Vorbereitung besteht darin, dass man das Evangelium hört und versteht. Aus diesem Grund wird das Evangelium Jesu Christi allen Nationen, Stämmen, Sprachen und Völkern verkündet. Vor einigen Jahren traf ich mich mit einem Stammeskönig in Afrika. Als ihm bewusst wurde, dass er von einem Apostel des Herrn belehrt wurde, war er tief bewegt. Er sagte, dass sein Volk sich in Scharen taufen ließe, wenn er es nur so verfügte. Ich dankte ihm für seine Güte, erklärte ihm jedoch, dass der Herr nicht auf diese Weise arbeitet. Jeder muss für sich Glauben an den Herrn entwickeln. Auch die Umkehr bleibt jedem selbst überlassen. Man kann sich nur eigenständig taufen lassen und den Heiligen Geist empfangen. Jeder Mensch wird als Individuum geboren und muss als solches auch von Neuem geboren werden. Auch die Errettung ist Sache des Einzelnen. In der Familie wird der persönliche Fortschritt gefördert, der im Plan des Schöpfers für die ewige Bestimmung seiner Kinder im Mittelpunkt steht. Die Familie ist Gottes Labor der Liebe und des Dienens. Dort soll der Mann seine Frau lieben, die Frau ihren Mann. Eltern und Kinder sollen einander lieben. Überall in der Welt steht die Familie immer mehr unter Beschuss. Wenn die Familie versagt, versagen letztlich auch viele unserer politischen, wirtschaftlichen und sozialen Systeme. Und wenn die Familie versagt, kann ihr herrliches, ewiges Potenzial nicht verwirklicht werden. Der himmlische Vater möchte, dass Mann und Frau einander treu sind, ihre Kinder achten und sie wie eine Gabe des Herrn behandeln. In solch einer Familie studieren wir die Heiligen Schriften und beten gemeinsam. Und wir richten unseren Blick unbeirrbar auf den Tempel. Dort erlangen wir die höchsten Segnungen, die Gott für seine treuen Kinder bereithält. Dank Gottes großem Plan des Glücklichseins können Familien für immer zusammen sein, als erhöhte Wesen. Der himmlische Vater hat gesagt, dies ist mein Werk und meine Herrlichkeit, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Diese beiden Ziele können dank des Sühnopfers seines geliebten Sohnes, Jesus Christus, verwirklicht werden. Sein Sühnopfer hat die Auferstehung für alle, die jemals gelebt haben werden, Wirklichkeit werden lassen und das ewige Leben als Möglichkeit eingeräumt. Die Auferstehung oder Unsterblichkeit ist ein bedingungsloses Geschenk an jeden Mann und jede Frau. Ewiges Leben, celestiale Herrlichkeit oder Erhöhung sind eine Gabe mit Bedingungen. Die Bedingungen dieser Gabe wurden vom Herrn festgelegt, der gesagt hat, wenn du meine Gebote hältst und bis ans Ende ausharrst, wirst du ewiges Leben haben. Und diese Gabe ist die größte aller Gaben Gottes. Zu diesen Bedingungen gehören der Glaube an den Herrn, die Umkehr, die Taufe, die Gabe des Heiligen Geistes und die beständige Treue gegenüber den Verordnungen und Bündnissen des Tempels. Kein Mann in dieser Kirche kann ohne eine würdige Frau, die an ihn gesiegelt ist, den höchsten Grad celestialer Herrlichkeit erlangen. Diese Tempelverordnung ermöglicht beiden letztlich die Erhöhung. Aus Berufungen in der Kirche können wir entlassen werden. Als Eltern können wir jedoch nicht entlassen werden. Seit Anbeginn der Menschheit hat der Herr den Eltern geboten, ihre Kinder im Evangelium zu unterweisen. Mose hat geschrieben, dass wir unsere Kinder eifrig belehren sollen. Du sollst von den Worten Gottes reden, wenn du zu Hause sitzt und wenn du auf der Straße gehst, wenn du dich schlafen legst und wenn du aufstehst. In unserer Zeit hat der Herr hinzugefügt, dass wir unsere Kinder in Licht und Wahrheit aufziehen müssen. Die Kirche unterstützt Eltern, entbindet sie jedoch nicht der Pflicht, ihre Kinder zu belehren. In dieser Zeit zügelloser Unsittlichkeit und abhängig machender Pornografie haben die Eltern die heilige Pflicht, ihren Kindern beizubringen, dass sie Gott in ihrem Leben brauchen. Diese Übel wirken höchst zerstörerisch auf göttliches Potenzial und müssen von den Kindern Gottes ganz und gar gemieden werden. Wir müssen unseren Kindern auch beibringen, ihre Eltern zu ehren. Das fünfte Gebot lautet, ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Wie können wir unsere Kinder am besten unterweisen? Der Herr hat uns genaue Anweisungen gegeben. Kraft des Priestertums kann und soll keine Macht und kein Einfluss anders geltend gemacht werden, als nur mit überzeugender Rede, mit Langmut, mit Milde und Sanftmut und mit ungeheuchelter Liebe, mit Wohlwollen und mit reiner Erkenntnis, wodurch sich die Seele sehr erweitert, ohne Heuchelei und ohne Falschheit. Alsbald mit aller Deutlichkeit zurechtweisen, wenn vom Heiligen Geist dazu bewegt. Und danach demjenigen, den du zurechtgewiesen hast, vermehrte Liebe erweisend, damit er nicht meint, du seist sein Feind. Wenn ein Kind sein Verhalten ändern muss, kann man sich selbst fragen, was kann ich sagen oder tun, um es zu überzeugen, einen besseren Weg zu wählen? Wenn Sie Ihr Kind ermahnen müssen, tun Sie dies ruhig, unter vier Augen, liebevoll und nicht in der Öffentlichkeit. Wenn Sie das Kind zurechtweisen, erweisen Sie ihm sofort vermehrt Liebe, damit keine Verbitterung zurückbleibt, die vor sich hinschwelt. Um überzeugend zu sein, muss Ihre Liebe aufrichtig sein. Und das, was Sie vermitteln, muss auf göttlicher Lehre und richtigen Grundsätzen fußen. Versuchen Sie nicht, Ihre Kinder zu kontrollieren. Hören Sie ihnen stattdessen zu. Helfen Sie ihnen, das Evangelium zu verstehen. und führen Sie sie hin zum ewigen Leben. Sie sind Gottes Beauftragte für das Wohlergehen der Kinder, die er Ihnen anvertraut hat. Bewahren Sie stets einen göttlichen Einfluss im Herzen, wenn Sie lehren und überzeugen. Eine Erörterung, welche Verantwortung die Familie bei der Vorbereitung auf die Erhöhung hat, wäre unvollständig, wenn wir nur von Eltern und Kindern sprechen. Wie steht es mit den Großeltern und anderen Vorfahren? Der Herr hat uns offenbart, dass weder wir ohne sie noch sie ohne uns vollkommen gemacht werden können. Die siegelnden heiligen Handlungen sind für die Erhöhung unerlässlich. Eine Frau muss an ihren Mann gesiegelt sein, die Kinder müssen an ihre Eltern gesiegelt und wir alle müssen mit unseren Vorfahren verbunden sein. Wie steht es mit denen, die in diesem Leben nicht heiraten können oder nicht an ihre Eltern gesiegelt werden können? Wir wissen, dass der Herr uns gemäß den Wünschen unseres Herzens, aber auch gemäß unseren Werken richten wird und dass die Segnungen der Erhöhung allen gewährt werden, die würdig sind. Wir, die Kinder des Bundes, sind sehr bevorzugt. Uns wurden die Verheißungen ins Herz gepflanzt, die den Vätern Abraham, Isaak und Jakob gemacht wurden. Der Herr hat gesagt, denn ihr seid rechtmäßige Erben gemäß dem Fleische und seid mit Christus in Gott vor der Welt verborgen gewesen. Darum gesegnet seid ihr, wenn ihr in meiner Güte verbleibt, ein Licht für die anderen und durch dieses Priestertum ein Erretter meinem Volk Israel. Dieses Leben ist die Zeit, sich auf die Errettung und Erhöhung vorzubereiten. In Gottes ewigem Plan ist die Errettung Sache des Einzelnen, die Erhöhung hingegen Sache der Familie. Als Kinder des Bundes haben wir uns heute Morgen feierlich versammelt. Unsere Aufmerksamkeit wurde zunächst auf die heiligen Titel Prophet und Apostel gelenkt. Die letzte Verantwortung jedoch, sich auf die Errettung und letztlich die Erhöhung vorzubereiten, liegt bei jedem selbst. Jeder ist selbst für seine Entscheidungen verantwortlich. Jeder wirkt in seiner eigenen Familie und trägt einen weiteren heiligen Titel als Mutter, Vater, Tochter, Sohn, Großmutter, Großvater. Mögen wir in diesen verantwortungsvollen Aufgaben gläubig vorwärts gehen, geführt von Jesus Christus, dessen Kirche dies ist, und von seinem Propheten, durch den er spricht. Dies erbitte ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Jesus.
Our hearts have been touched.
Unsere Herzen wurden berührt durch dieses wunderbare Lied, Preiset den Mann, der einst sprach mit Jehova. Wir freuen uns nun von Elder Ronald A. Rasband von der Präsidentschaft der 70er zu hören und anschließend von Schwester Cheryl C. Land, der Präsidentin der Primarvereinigung. Anschließend singen der Chor und die Versammlung Wir danken, o Gott, für den Propheten. Danach hören wir von Elder Kenneth Johnson von den 70ern. Ihm folgt Elder Joseph B. Worthlin vom Kollegium der 12 Apostel, Elder Rasband.
I would like to add my testimony and witness on this.
Auch ich möchte an diesem besonderen Tag mein Zeugnis hinzufügen, dass ich weiß, dass Präsident Thomas S. Monson der Prophet des Herrn auf Erden ist. Ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, an dieser Konferenz zu sprechen, bei der wir auf geordnete und vorgegebene Weise unseren neuen Propheten und unsere neue Erstpräsidentschaft sowie weitere Führer der Kirche bestätigten. Derartige Erlebnisse festigen unser Zeugnis und lassen unseren Glauben wachsen, weil wir wissen, dass dies tatsächlich die wahre und lebendige Kirche des Herrn ist. Ein jeder von uns hat auf seinem Lebensweg viele besondere Erlebnisse und Erfahrungen, die zu den Bausteinen für Glauben und Zeugnis werden. Diese Erlebnisse und Erfahrungen sehen für jeden von uns ganz unterschiedlich aus und kommen oft unerwartet. Es kann sich um eindrucksvolle Ereignisse handeln oder um kurze Augenblicke der Erleuchtung. Einige Erfahrungen stellen sich in Form großer Schwierigkeiten und schwerer Prüfungen ein, die unsere Fähigkeit zu bewältigen auf die Probe stellen. Wie diese Erfahrungen auch aussehen mögen, jeder Einzelne gibt uns die Gelegenheit zu wachsen, klüger zu werden und in vielen Fällen anderen mit mehr Einfühlungsvermögen und Liebe zu dienen. Der Herr versicherte dem Propheten Joseph Smith im Gefängnis zu Liberty in einer seiner schwersten Stunden, wisse, mein Sohn, dass dies alles die Erfahrungen bringen und dir zum Guten dienen wird. Je mehr Erfahrungen wir sammeln, desto mehr verstärken und unterstützen sie einander. So wie einzelne Bausteine eines Hauses das gesamte Gebäude stützen, werden auch unsere persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen zu Bausteinen unseres Zeugnisses, die unseren Glauben an den Herrn Jesus Christus vertiefen. Diese Konferenz verdeutlicht, wie wertvoll ein Leben voller Erfahrungen ist, wenn wir dem weisen Rat unserer Führer folgen und über ihre Worte und den Geist, den sie ausstrahlen, staunen, ist es dann noch verwunderlich, dass sich der Herr den Dienstältesten seiner Apostel nach Jahren der Vorbereitung als seinen Propheten erwählt? Mein patriarchalischer Segen besagt, dass ich besondere Erfahrungen machen würde, die mein Zeugnis stärken. Brüder und Schwestern, welche besonderen Erfahrungen durften Sie machen, denen Sie die Überzeugung und Freude, die Sie im Herzen tragen, verdanken? Wissen Sie noch, wie es war, als Sie erstmals wussten, dass Joseph Smith der Prophet war, durch den Gott das Evangelium wiederhergestellt hat? Erinnern Sie sich, wie Sie die Aufforderung Moronis annahmen und erkannten, dass das Buch Mormon ein weiterer Zeuge für Jesus Christus ist? Erinnern Sie sich, wie ein inbrünstiges Gebet erhört und Ihnen klar wurde, dass der himmlische Vater Sie persönlich kennt und liebt? Stimmt der Gedanke an solche Erfahrungen Sie nicht dankbar und weckt in Ihnen den Entschluss, mit frischem Glauben und neuer Bestimmtheit voranzugehen? Vor kurzem haben meine Frau und ich etwas erlebt, was wir nie vergessen werden. Ich war beauftragt, den Vorsitz bei zwei Pfarrkonferenzen in Peru zu führen. Als wir dort waren, fuhren wir nach Puno, einer Stadt hoch in den Anden am Titicacasee, mehr als 3500 Meter über dem Meeresspiegel, und ihre Schlichtheit und Schönheit versetzte uns in Staunen. Wir trafen uns mit den Pfarrpräsidenten aus der Region und hatten eine schöne Feierzeit mit hunderten Jugendlichen aus dem Gebiet rings um Puno. An einem Morgen wurden wir eingeladen, eine kleine Gruppe der dortigen Mitglieder zu besuchen, die auf den schwimmenden Schilfinseln des Titicacasees zu Hause sind. Die Menschen, die dort leben, sind als Uro-Indianer von Bolivien und Peru bekannt. Uns wurde gesagt, dass sich einige Familien, die der Kirche angehören, zusammengetan und ihre eigene kleine Insel gebaut hatten. Begeistert fuhren wir mit einem Boot zu der Insel und wurden von diesen Mitgliedern herzlich willkommen geheißen. Wir hielten ihre Babys, die in bunte Decken gewickelt waren, auf dem Arm. Wir aßen den Fisch, den sie am selben Tag im See gefangen und sorgfältig zubereitet hatten und nun großzügig mit uns teilten. Wir sahen ihre Waren und Handarbeiten und tauschten mit ihnen Geschenke aus. Bei unserem Besuch erfuhren wir, dass ihre Kinder, um in Puno zum Seminar und in die Schule zu gehen, jeden Tag hin und zurück jeweils 45 Minuten mit dem Kanu paddeln. Es freut uns, dass diese Mitglieder die Heiligen Schriften gut kannten, sie verstanden und liebten. Freudig zeigten sie uns ihre Tempelscheine. Sie hatten im Cochabamba-Tempel in Bolivien das Endowment empfangen und waren gesiegelt worden. Kurz vor unserer Abreise bat eine Mutter uns, niederzuknien und ein Familiengebet zu sprechen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich mit diesen glaubenstreuen Heiligen auf den schwammigen Schilf kniete. Als wir niederknieten, bat sie mich, das Gebet zu sprechen und Kraft des melchisedekischen Priestertums ihre neue Insel und Wohnstadt zu weihen. Es stimmte mich sehr demütig, dass dort auf den schwimmenden Inseln des Titicacasees diese glaubenstreuen Familien von Heiligen der letzten Tagen mich baten, für die kleine Insel Apuinti zu beten und den Herrn zu beten, das Zuhause und die Familien der Luhano und Hayaui zu segnen. Wenn ich an dieses besondere Erlebnis, mit dem der Herr uns gesegnet hat, zurückdenke, wird mir klar, dass mein Haus des Glaubens um meinen Baustein erweitert worden ist. Ich betrachte das, was ich dort in Puno erlebt habe, oft als weiteres Zeichen dafür, dass mein patriarchalischer Segen in Erfüllung geht. Das Geleitwort zum Buch Lehre und Bündnisse wurde 1831 verfasst und sagt vorher, wie sich das Werk des Herrn in unserer Zeit ausdehnt. Darin offenbart der Herr Folgendes: Damit jedermann im Namen Gottes, des Herrn, ja des Erretters der Welt sprechen könne, damit auch der Glaube auf Erden zunehme, damit mein immerwährender Bund aufgerichtet werde, damit die Fülle meines Evangeliums durch die Schwachen und die Einfachen bis an die Enden der Welt verkündet werde. Brüder und Schwestern, die schwachen und einfachen Mitglieder der Kirche, wie Sie und ich, bringen das Evangelium an die Enden der Erde, nach Puno in Peru und zu anderen weit entfernten Orten. Der Glaube nimmt unter dem Bundesvolk Gottes zu, und ich glaube, das kann jeden von uns betreffen, der einen eigenen Schatz an solchen Erfahrungen und Erlebnissen hat. Präsident Monson hat gesagt, der Herr gebietet, und diejenigen, die ihm gehorchen, seien sie nun klug oder schlicht, tut er sich in den Mühen, Konflikten und Leiden, die sie an seiner Seite durchmachen, kund. So lernen sie aus eigener Erfahrung, wer er ist. Behalten wir doch gerade in der heutigen Zeit, in der Weltliches unser Leben dringt und Prüfungen und Schwierigkeiten uns zu überschwemmen scheinen, unsere besonderen geistigen Erlebnisse im Gedächtnis. Diese Bausteine für unseren Glauben und unser Zeugnis bringen uns die Überzeugung und tröstliche Gewissheit, dass der Vater im Himmel lebt, sich um uns sorgt und uns liebt, dass der Herr Jesus Christus unser Erretter ist und dass sie ihr wahre und lebendige Kirche wiedergestellt haben. Das bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Soweit ich mich zurückerinnern kann, hat mein Vater an der linken Hand immer einen Ring mit einem wunderschönen Rubin getragen. Mein Bruder, der einzige Sohn, hat ihn geerbt. Ich nehme an, das wird in unserer Familie zu einer Tradition werden, ein Vermächtnis, das von Generation an Generation weitergegeben wird. Es wird eine gute Tradition sein, die mit schönen Erinnerungen verbunden ist. Jeder von uns hat Traditionen in der Familie. Einige von ihnen sind materieller Natur, andere haben eine tiefe Bedeutung. Die wichtigsten Traditionen hängen mit der Art zusammen, wie wir unser Leben führen und werden uns überdauern, weil sie das Leben unserer Kinder beeinflussen und prägen. Im Buch Mormon lesen wir davon, wie die Lamaniten von den Überlieferungen, den Traditionen ihrer Väter nachhaltig beeinflusst worden sind. König Benjamin sagte, sie seien ein Volk, das nichts über die Grundsätze des Evangeliums wisse. Oder sie, wenn sie ihnen verkündet werden, auch nicht glauben wegen der Überlieferung ihrer Väter, die nicht richtig sind. Was für Überlieferungen und Traditionen haben wir? Einige von ihnen stammen vielleicht von unseren Vätern und wir geben sie jetzt an unsere eigenen Kinder weiter. Sind es die Traditionen, die wir uns wünschen? Sind sie auf rechtschaffenes und glaubenstreues Handeln gegründet? Sind sie eher materieller Natur oder von ewigem Wert? Begründen wir bewusst von Rechtschaffenheit geprägte Traditionen oder lassen wir das Leben einfach nur an uns vorüberziehen? Entstehen unsere Traditionen als Antwort auf die lauten Stimmen in der Welt oder werden sie von der sanften, leisen Stimme des Geistes beeinflusst? Machen es die in unserer Familie geschaffenen Traditionen unseren Kindern leichter, den lebenden Propheten zu folgen? Oder wird dies für sie dadurch eher schwieriger? Wie sollen wir festlegen, welcher Art unsere Traditionen sein werden? Die Heiligen Schriften geben uns ein nützliches Muster. In Mosia 5, Vers 15 heißt es: Darum möchte ich, dass ihr standhaft und unverrückbar seid, stets reich an guten Werken. Das gefällt mir sehr, denn wir wissen, dass sich Traditionen mit der Zeit herausbilden, wenn wir Bestimmtes immer wieder tun. Wenn wir beständig und unwandelbar darin sind, Gutes zu tun, werden unsere Traditionen fest in Rechtschaffenheit verwurzelt sein. Ich habe da aber eine Frage. Wie stellen wir fest, was gut ist oder, und das ist noch wichtiger, was gut genug ist? Eine weitere Schriftstelle mit zusätzlichen Hinweisen für uns findet sich in 3. Nephi 6, Vers 14. Sie handelt von Menschen, die sich zum wahren Glauben bekehrten. Und sie wollten nicht davon ablassen, denn sie waren fest und standhaft und unverrückbar und mit allem Eifer bereit, die Gebote des Herrn zu halten. Wir erfahren hier, dass unsere Bekehrung zum wahren Glauben unserer Fähigkeit vorausgeht, fest, standhaft und unverrückbar im Halten der Gebote zu bleiben. Diese Bekehrung ist ein fester Glaube an Jesus Christus als unseren Erlöser. Ein Zeugnis hiervon findet sich im Buch Mormon, das ja ein weiterer Zeuge für Jesus Christus ist. Es geht Hand in Hand mit der Bibel. Beide verkünden sowohl die Göttlichkeit und die Mission Jesu Christi als auch die wirkliche Existenz eines Vaters im Himmel. Jeder Prophet, von dem diese heiligen Bücher berichten, gibt sein persönliches Zeugnis hiervon und lehrt uns außerdem, wie wir leben müssen, um am Sühnopfer teilzuhaben und uns selbst Frieden und Glück zu finden. Man kann nur auf eine Weise bekehrt werden. Dies geschieht durch das Zeugnis des Geistes, wenn wir uns eingehend mit den Schriftstellen befassen, die von Jesus Christus zeugen. Es geschieht, wenn wir beten und fasten. Es geschieht nur dann, wenn wir den tiefen Wunsch haben, die Wahrheit zu erkennen. Anstatt unsere Taten zu rechtfertigen, indem wir nach Fehlern in den Schriften, in den Lehren der Propheten oder in der Kirche selbst suchen, müssen wir vom Wunsch getrieben sein, offenen Herzens nach der Wahrheit zu suchen. Wir müssen uns mehr darum bemühen, auf die Auslegung des Geistes zu hören, als auf die Erkenntnisse der Welt. Wir müssen bereit sein, Herz und Sinn zu öffnen, die Weise des Herrn anzunehmen und, wenn nötig, unser Leben zu ändern. Unsere eigene Bekehrung findet statt, wenn wir anfangen, so zu leben, wie der Herr es sich von uns wünscht und standhaft und unverrückbar alle Gebote halten, nicht nur diejenigen, die uns passen. Wenn wir bestrebt sind, jeden Tag ein wenig besser als den vorhergehenden zu gestalten, wird dies zu einem Läuterungsprozess. Auf diese Weise werden unsere Traditionen zu Traditionen, die auf Rechtschaffenheit gründen. Bitte gehen Sie einen Moment in sich und wenden Sie Ihre Gedanken den Traditionen in Ihrem Leben sowie den möglichen Auswirkungen auf Ihre Familie zu. Unsere Tradition, was die Sabbatheiligung, das Familiengebet, das gemeinsame Schriftstudium und die aktive Mitwirkung in der Kirche Kirche angeht, wie auch von Achtung und Treue geprägte Verhaltensmuster in der Familie, haben einen großen Einfluss auf unsere Kinder und deren Zukunft. Wenn unsere Erziehung auf die Lehren der Heiligen Schriften und der neuzeitlichen Propheten aufbaut, können wir nicht irregehen. Wenn wir bei jeder Schwierigkeit das Herz zunächst dem himmlischen Vater zuwenden und ihn um Führung anflehen, sind wir in Sicherheit. Wenn unsere Kinder wissen, wo wir stehen und wenn das immer auf der Seite des Herrn ist, können wir sicher sein, dass wir uns am rechten Fleck befinden. Es kommt darauf an, dass wir uns ohne Unterlass bemühen, all dies in die Tat umzusetzen. Wir mögen darin nicht vollkommen und unsere Familie nicht immer davon begeistert sein, aber wir errichten ein starkes Fundament aus rechtschaffenen Traditionen, auf das unsere Kinder bauen können. Sie können an diesem Fundament festhalten, wenn sie mit Schwierigkeiten konfrontiert sind, und zu diesem Fundament zurückkehren, falls sie eine Zeit lang abirren sollten. Am Ende seines Lebens vermachte mein Vater uns, seinen Kindern, viel mehr als nur ein Ring mit einem Rubin. Sein Körper war zwar erschöpft, aber in Wirklichkeit war er eine unverrückbare Säule, ein Beispiel an Rechtschaffenheit und Wahrheit. Er weilt heute nicht mehr unter uns, doch sein ganzes Leben prägte er die Traditionen, die uns heute stärken. Er war standhaft und unverrückbar und mit allem Eifer bereit, die Gebote des Herrn zu halten. Können wir das für unsere Kinder zu Wege bringen? Welches Vermächtnis geben wir heute an sie weiter? Welches wird es morgen sein? Es kann mit uns beginnen. Ist ihr Herz und ihr Leben von Traditionen erfüllt, die es ihnen leicht machen, den Herrn und die Propheten der letzten Tage anzunehmen und ihnen zu folgen? Werden wir als Familie Anspruch auf die verheißenen Segnungen erheben können? Damit Christus, der Herr, der allmächtige Gott, euch als die Seinen siegle, damit ihr zum Himmel geführt werdet, damit ihr immerwährende Errettung und ewiges Leben habt. Brüder und Schwestern, ich weiß, dass wir das verwirklichen können. Ich weiß, dass Gott uns liebt und darauf wartet, uns zu helfen, zu ihm zu kommen. Jeder von uns kann wissen, dass dies wahr ist. Ich weiß, dass es wahr ist. Ich weiß, dass Gott lebt. Jesus Christus ist sein Sohn und unser Erlöser. Das Evangelium Jesu Christi ist wahr. Die Heiligen Schriften enthalten es und geben Zeugnis davon. Und wir haben einen wahren und lebenden Propheten, Präsident Thomas S. Monson. Er wurde vorbereitet und in dieser Zeit hervorgebracht, um die Kirche des Herrn zu führen. Wenn wir standhaft und unverrückbar darin werden, die Gebote des Herrn zu halten, sichern wir uns die Segnungen des Himmels für uns und unsere Familie. Ich bete darum, dass wir dies tief in unserem Herzen und in unserem Leben verspüren. Im Namen Jesu Christi. Amen.
This is the 178th annual General
Dies ist die 178. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage.
Oh,
with knowledge of the great plan of happiness.
Weil wir den großen Plan des Glücklichseins kennen, haben wir die Möglichkeit und auch die Verpflichtung, dazu beizutragen, dass der Glaube an die Familie wiederhergestellt wird. In vielerlei Hinsicht haben wir einen ähnlichen Auftrag wie diejenigen, die in der medizinischen und wissenschaftlichen Forschung arbeiten. Anhand bestehender Gesetze ermitteln sie, wie man Leid lindern und die Lebensqualität verbessern kann. Im Bereich des religiösen Glaubens können gläubige Männer und Frauen durch erprobte Grundsätze dabei helfen, ein betrübtes Herz zu heilen und dem bekümmerten Gemüt Hoffnung und Zuversicht zu geben. Wissenschaftler haben dann Erfolg, wenn sie sich an das halten, was oft als Naturgesetze bezeichnet wird. Die großen Wissenschaftler in Vergangenheit und Gegenwart haben die Gesetze, die zu diesen natürlichen Vorgängen gehören, nicht geschaffen, sondern entdeckt. In einem Brief an die Korinther stellt der Apostel Paulus eine zum Nachdenken anregende Frage über die Herkunft der intellektuellen Fähigkeiten des Menschen. Wer von den Menschen kennt den Menschen, wenn nicht der Geist des Menschen, der in ihm ist? Durch Logik und Lernen wird das Wissen vergrößert und das Verständnis vertieft. Durch diesen Vorgang werden Theorien und Gesetze erkannt und als gültig akzeptiert. Dem erleuchteten Verstand wird klar, dass es Gesetze gibt, die Leben und Lebewesen im Gleichgewicht halten. Die Entdeckung und das Befolgen der physikalischen Gesetze bringt Fortschritt und befähigt den Menschen, höhere Ebenen zu erreichen, als es sonst möglich wäre. Ich glaube, dass diese Voraussetzungen auch für ethische Maßstäbe und moralische Werte gilt. Daher haben wir die Pflicht, die Familie zu bewahren, als ein Lernzentrum, wo diese Tugenden in einer liebevollen Atmosphäre und durch die Macht des Beispiels eingeprägt werden. Präsident Thomas S. Monson hat gesagt, dass die Jugend weniger Kritiker und mehr Vorbilder braucht. Wenn ich an mein eigenes Leben denke, erkenne ich, wie ich die wesentlichen Werte zu schätzen lernte, die für einen gesunden Charakter notwendig sind. Wo habe ich Treue, Integrität und Zuverlässigkeit gelernt? Ich habe diese Eigenschaften zu Hause durch das Vorbild meiner Eltern gelernt. Wie habe ich gelernt, selbstlosen Dienst als etwas Wertvolles zu erachten? Indem ich die Hingabe meiner Mutter an ihrer Familie beobachtete und genossen habe. Wo habe ich gelernt, die Töchter Gottes zu achten und zu ehren? Ich habe es am Beispiel meines Vaters gelernt. Zu Hause habe ich die Grundsätze eines vorausschauenden Lebensweise und die Würde der Arbeit gelernt. Ich sehe meine Mutter noch vor mir, wie sie nächtelang auf einer Nähmaschine mit Tretwerk Schuhe für eine Schuhfabrik am Ort nähte. Das tat sie nicht, um etwas für sich selbst zu kaufen, sondern damit mein Bruder und ich das College besuchen konnten. Später sagte sie, dass ihr dieser Dienst große Zufriedenheit schenkte. Mein Vater war ein kluger und fleißiger Mann. Er lehrte mich, mit einer Handsäge Holz zu schneiden, einen Stecker am Kabel eines Haushaltsgeräts zu erneuern oder anzubringen und viele andere praktische Fertigkeiten. All diese Lektionen hatten einen gemeinsamen Gedanken. Sei erst zufrieden, wenn du dein Bestes gegeben hast. Ich entwickelte durch Gespräche mit meinen Eltern die Fähigkeit, wichtige Entscheidungen zu treffen, wobei ich aus ihren Ratschlägen lernte. Fügen Sie zu dem allen noch hinzu, Verantwortung, Rücksichtnahme, die Ermutigung, Ausbildungsmöglichkeiten zu nutzen. Die Liste wäre immer noch nicht vollständig. Als Teenager lernte ich das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi durch Pamela kennen, die später meine Frau wurde. Sie hat mir geholfen, aus der einfachen Melodie meines Lebens eine gewaltige Sinfonie zu machen. Ich bin 67 Jahre lang in Ehe- und Familienleben glücklich gewesen, 21 Jahre als Sohn bei meinen Eltern und 46 Jahre als Ehemann mit der Freude, Vater und Großvater zu sein. Was mehr kann man erhoffen? Kurz gesagt, dass jeder sich daran freuen kann. Kehren wir zurück zu den Lehren des Paulus im Korintherbrief. Da heißt es, so erkennt auch keiner Gott, es sei denn, er hat den Geist Gottes. Der irdisch gesinnte Mensch aber lässt sich nicht auf das ein, was von Gott kommt. Torheit ist es für ihn, und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Wissenschaftler gewinnen ihre Erkenntnisse hauptsächlich durch Forschung, Experimente und ihren Verstand. Die Jünger Christi erhalten ihr Zeugnis dadurch, dass sie sich mit seinem Wort befassen, seine Werke betrachten und Grundsätze anwenden und durch den Geist der Inspiration. Es ist der Geist im Menschen des allmächtigen Hauch, der ihn verständig macht. Geistige Wahrheiten mögen weniger fassbar erscheinen, doch sie haben eine unleugbare Wirkung auf ein demütiges Herz. Man muss wissen, dass die Naturgesetze nicht nach ihrer Popularität festgelegt werden. Sie wurden geschaffen und beruhen auf dem Fels der Realität. Es gibt auch moralische Wahrheiten, die nicht vom Menschen stammen. Sie sind Mittelpunkt eines göttlichen Plans, der, wenn man ihn entdeckt und anwendet, große Freude und Hoffnung für unsere irdische Reise bringt. Zum Beispiel glaube ich, dass die Ehe und die Familie, wie es in der Proklamation zur Familie heißt und wie es durch göttliche Offenbarung verkündet wurde, von Gott verordnet sind. Die Schrift verkündet, weise Männer haben aus der Vergangenheit ein Vermächtnis des Wissens hinterlassen. Wir müssen den Glauben an die Familie, wie sie von der Gottheit definiert ist, an zukünftige Generationen weitergeben. Wir dürfen niemals vergessen, dass man Freiheit und Freude in allen Aspekten des Lebens dadurch erlangt, dass man ewige Grundsätze versteht und in Einklang damit lebt. Sie sorgen für eine sichere Grundlage, auf der man ein erfülltes, produktives und glückliches Leben aufbauen kann. Ich habe mich an das Muster gehalten, das im Plan des Vaters festgelegt ist, und dadurch erfahren, was es bedeutet, nach der Weise der Glückseligkeit zu leben und mit Freuden Wasser zu schöpfen aus dem Brunnen der Errettung. Der Erretter hat gelehrt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben werden. Unsere Einstellung beeinträchtigt manchmal unsere Fähigkeit, das Größte, was uns das Leben bietet, zu genießen. Man könnte fragen, was ist mit denen, die kein schönes Familienleben kennen? Stabile Familien geben der Gesellschaft Halt und nützen der ganzen Menschheit. Selbst denen, die das Gefühl haben, unter weniger günstigen Umständen zu leben. Für diejenigen, die glaubenstreu leben und geduldig darum beten, eine solche gesellschaftliche Beziehung selbst zu erleben, möchte ich diese einfachen tröstlichen Worte von Helen Steiner Rice vorlesen. Was Gott uns als Verheißung gibt, das bleibt für immer wahr. Denn alles, was uns Gott verheißt, geschieht unwandelbar. Bist du enttäuscht? Ist all deine Hoffnung zunichte gemacht? Dann sieh, was Gott verheißt, und dein Glaube wird neu entfacht. Es ist mein Gebet, dass wir gemeinsam mit Mut und Überzeugung als Wächter dieser Gabe von Gott, nämlich der Familie, dastehen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
I'm grateful.
Ich bin dankbar für die Gelegenheit, heute mit Ihnen in diesem herrlichen Konferenzzentrum zu sein. Obwohl diese Versammlung sehr groß ist, stimmt es mich demütig, dass sie nur einen Bruchteil der Millionen Menschen darstellt, die noch die Worte, die bei dieser Konferenz gesprochen werden, sehen, hören und lesen werden. Natürlich werden wir unseren geliebten Präsidenten Gordon B. Hinckley vermissen. Durch seinen Einfluss sind wir alle zu besseren Menschen geworden. Durch seine Führung ist die Kirche stärker. Die Welt ist in der Tat ein besserer Ort, weil es eine Führungspersönlichkeit wie Gordon B. Hinckley gab. Ich möchte gerne ein paar Worte über unsere neue erste Präsidentschaft sagen. Ich kenne Präsident Monson schon sehr lange. Er ist ein mächtiger Mann in Israel, der dazu vorher ordiniert wurde, über diese Kirche zu präsidieren. Er ist bekannt für seine fesselnden Geschichten und Gleichnisse, Aber wir, die wir ihn näher kennen, wissen, dass sein Leben ein praktisches und nachahmenswertes Beispiel für die Anwendung dieser Geschichten ist. Obgleich es für ihn eine Ehre ist, dass viele der Großen und Mächtigen dieser Welt ihn kennen und schätzen, ist es vielleicht eine noch größere Anerkennung, dass viele der Geringsten ihn ihren Freund nennen. Präsident Monson ist durch und durch freundlich und mitfühlend. Seine Worte und Taten veranschaulichen seine Sorge um den Einzelnen. Präsident Eyring ist ein weiser, gebildeter und geistiger Mensch. Er ist nicht nur in der Kirche bekannt und respektiert, sondern auch bei Menschen, die nicht unserem Glauben angehören. Er ist die Art Mensch, dem jeder zuhört, wenn er spricht. Er hat zum guten Ruf des Namens Eyring viel beigetragen. Ich lernte Präsident Uchtdorf kennen, als ich in der Gebietspräsidentschaft in Europa diente. Vom ersten Augenblick an sah ich in ihm einen Mann von außerordentlicher geistiger Tiefe und außergewöhnlicher Befähigung. Ich wusste, dass der Herr auf ihn achtete. Vor 23 Jahren hatte ich die Ehre, ihm die Berufung des Herrn zu überbringen, als Pfahlpräsident in Frankfurt zu dienen. Über die Jahre hinweg konnte ich beobachten, dass alles unter seiner Leitung zu einem Erfolg wurde. Der Herr ist mit ihm. Wenn ich an Präsident Uchtdorf denke, fallen mir zwei Worte ein. Alles wohl. Wahre Jünger Christi sind schon immer um den Einzelnen besorgt gewesen. Jesus Christus ist unser größtes Vorbild. Er war von Menschenmengen umgeben und sprach zu Tausenden. Dennoch trug er immer Sorge um den Einzelnen. Er sagte, denn der Menschensohn ist gekommen, um zu retten, was verloren ist. Wenn einer von euch 100 Schafe hat und eines davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Diese Belehrung gilt für jeden, der ihm nachfolgt. Uns ist geboten, diejenigen, die verloren gegangen sind, zu suchen. Wir müssen unseres Bruders Hüter sein. Wir können diesen Auftrag, den uns unser Erretter gegeben hat, nicht missachten. Wir müssen um den Einzelnen besorgt sein. Heute möchte ich gerne über diejenigen sprechen, die verloren gegangen sind. Sei es, weil sie anders sind, weil sie müde oder weil sie vom Weg abgekommen sind. Einige gehen verloren, weil sie anders sind. Sie fühlen sich nicht zugehörig. Vielleicht stellen sie fest, dass sie durch ihr Anderssein langsam der Herde entgleiten. Sie mögen anders aussehen, handeln, denken und sprechen als die anderen, und das veranlasst sie manchmal anzunehmen, dass sie nicht dazu passen. Sie schließen daraus, dass man sie nicht braucht. Verbunden mit dieser falschen Vorstellung ist der Irrglaube, dass alle Mitglieder der Kirche gleich aussehen, reden und sein sollten. Der Herr hat die Erde jedoch nicht mit einem kraftvollen Orchester von Persönlichkeiten bevölkert, um dann nur die Piccolos der Welt zu schätzen. Jedes Instrument ist wertvoll und Teil der komplexen Schönheit einer Symphonie. Alle Kinder des himmlischen Vaters unterscheiden sich zu einem gewissen Grad, doch jedes hat seinen eigenen schönen Klang, der zur Bedeutung und Fülle des Ganzen beiträgt. Diese Vielfalt der Schöpfung selbst gibt Zeugnis davon, wie sehr der Herr alle seine Kinder schätzt. Er schätzt kein Fleisch höher als das andere, sondern er lädt sie alle ein, zu ihm zu kommen und an seiner Güte teilzuhaben. Und er weist niemanden ab, der zu ihm kommt. Schwarz und weiß, geknechtet und frei, männlich und weiblich. Alle sind vor Gott gleich. Ich erinnere mich aus meiner Jugend an einen älteren Jungen, der körperlich und geistig behindert war. Er hatte einen Sprachfehler und Schwierigkeiten beim Gehen. Die Jungen machten sich gewöhnlich über ihn lustig. Sie hänselten und verspotteten ihn, manchmal bis er weinte. Ich höre immer noch seine Stimme. Er sagte, ihr seid nicht nett zu mir. Aber sie hörten nicht auf, ihn zu verspotten, ihn zu schubsen und sich über ihn lustig zu machen. Eines Tages konnte ich es nicht länger ertragen. Obwohl ich erst 7 Jahre alt war, verlieh der Herr mir den Mut, meinen Freunden die Stirn zu bieten. Rührt ihn nicht an, sagte ich zu ihnen. Hört auf, ihn zu ärgern. Seid nett. Er ist ein Kind Gottes. Meine Freunde traten zurück und wandten sich ab. Damals fragte ich mich, ob meine Kühnheit meine Beziehung zu ihnen gefährden würde. Aber das Gegenteil geschah. Von diesem Tag an wurde unsere Freundschaft noch enger. Sie erwiesen dem Jungen mehr Mitgefühl. Sie wurden bessere Menschen. Soweit ich weiß, verspotteten sie ihn nie mehr. Brüder und Schwestern, wenn wir mehr Mitgefühl für Menschen hätten, die anders sind als wir, würden viele Probleme und Nöte der heutigen Welt leichter. Ganz gewiss würden unsere Familien und die Kirche ein heiligerer und himmlischerer Ort. Einige gehen verloren, weil sie müde sind. Man kann sich leicht überwältigt fühlen. Bei all dem Druck und der Inanspruchnahme unserer Zeit und dem Stress, dem wir jeden Tag ausgesetzt sind, ist es kein Wunder, dass wir müde werden. Viele fühlen sich entmutigt, weil sie nicht an ihr Potenzial heranreichen. Andere fühlen sich einfach zu schwach, um einen Beitrag leisten zu können. Auf diese Weise fallen einige, während die Herde sich vorwärts bewegt, allmählich und fast unmerklich zurück. Jeder fühlt sich ab und zu müde und erschöpft. Es erscheint mir, jetzt häufiger so zu ergehen als in meinen jungen Jahren. Joseph Smith, Brigham Young, selbst Jesus Christus wussten, was es bedeutet, müde zu sein. Ich möchte weder die Last, die die Mitglieder der Kirche auf ihren Schultern tragen, unterschätzen, noch die emotionalen und geistigen Prüfungen, denen sie sich ausgesetzt sehen, herabsetzen. So etwas kann erdrückend und oft schwer zu ertragen sein. Ich habe jedoch ein Zeugnis von der erneuernden Kraft des Evangeliums Jesu Christi. Der Prophet Jesaja verkündete, der Herr gibt dem Müden Kraft, dem Kraftlosen verleiht er große Stärke. Wenn ich mich müde fühle, denke ich an die Worte des Propheten Joseph Smith. Sollen wir in einer so großen Sache nicht vorwärts gehen? Geht vorwärts und nicht rückwärts. Mut, Brüder, und auf zum Sieg. Lasst euer Herz sich freuen und überaus froh sein. Lasst die Erde in Gesang ausbrechen. Lasst die Wälder und alle Bäume des Feldes den Herrn preisen, und alle Söhne Gottes sollen vor Freude jauchzen. Ende des Zitats. Sie, die Sie Mitglieder der Kirche sind und sich deshalb zurückhalten, weil Sie sich unzulänglich fühlen, bitte ich flehentlich vorzutreten, die Schulter an das Rad zu stemmen und zu schieben. Selbst dann, wenn Sie glauben, dass Ihre Kraft nur wenig beiträgt, die Kirche braucht Sie. Der Herr braucht Sie. Vergessen Sie nicht, der Herr erwählt oft das Schwache der Welt, um seine Absichten zu verwirklichen. Alle, die Sie müde sind, lassen Sie die tröstenden Worte des Heilands auf sich einwirken. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt, ich werde euch Ruhe verschaffen. Vertrauen wir auf diese Verheißung. Die Macht Gottes kann unseren Geist und unseren Körper mit Energie und Kraft erfüllen. Ich bitte Sie inständig, diese Segnung des Herrn zu erstreben. Wenn Sie sich ihm nahen, wird er sich Ihnen nahen, denn das hat er verheißen. Die aber, die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft, sie bekommen Flügel wie Adler. Sie laufen und werden nicht müde, sie gehen und werden nicht matt. Wenn wir um diejenigen besorgt sind, die müde sind, stehen wir den Schwachen bei, heben die herabgesunkenen Hände empor und stärken die müden Knie. Fürsorgliche Führer der Kirche berücksichtigen individuelle Grenzen, setzen die Mitglieder jedoch so ein, dass das Maß ihrer Stärke und Fähigkeiten erreicht wird. Führer lehren und unterstützen, üben aber keinen Druck aus, schneller zu laufen oder zu arbeiten, als die Kraft es erlaubt. Denken Sie daran, manchmal kommen am Ende diejenigen am weitesten, die am langsamsten begonnen haben. Einige gehen verloren, weil sie vom Weg abgeirrt sind. Mit Ausnahme des Herrn machen wir alle Fehler. Die Frage ist nicht, ob wir stolpern oder fallen, sondern eher, wie gehen wir damit um? Einige entfernen sich von der Herde, nachdem sie einen Fehler gemacht haben. Das ist bedauerlich. Wissen Sie denn nicht, dass die Kirche ein Ort ist, wo sich unvollkommene Menschen treffen? Selbst mit all ihren irdischen Schwächen? Und besser werden? Jeden Sonntag finden wir in jedem Gemeindehaus überall auf der Welt irdische, unvollkommene Männer, Frauen und Kinder, die in Bruderschaft und Nächstenliebe zusammenkommen und danach streben, bessere Menschen zu werden, vom Geist zu lernen und andere zu ermutigen und zu unterstützen. Ich wüsste nicht, dass an den Eingangstüren unserer Gemeindehäuser ein Schild hinge, auf dem steht: Zugangsbeschränkung, nur für vollkommene Menschen. Wegen unserer Unvollkommenheiten benötigen wir die Kirche des Herrn. Dort werden seine erlösenden Lehren verkündet und seine errettenden heiligen Handlungen vollzogen. Die Kirche ermutigt und motiviert uns, bessere und glücklichere Menschen zu werden. Dies ist auch der Ort, wo wir uns im Dienst am nächsten verlieren können. Der Herr weiß, dass wir alle Fehler machen. Deshalb litt er für unsere Sünden. Er möchte, dass wir wieder auf die Beine kommen und bestrebt sind, es besser zu machen. Bei den Engeln Gottes herrscht Freude über einen einzigen Sünder der Umkehr. Sie, die sie sich entfernt haben, weil sie verletzt wurden, können sie nicht ihren Schmerz und ihren Ärger beiseite legen? Können sie ihr Herz nicht mit Liebe füllen? Hier gibt es einen Platz für sie. Kommen sie in die Herde, weihen sie ihre Fähigkeiten, Talente und Fertigkeiten. Sie werden sich dadurch besser fühlen und andere werden durch ihr Beispiel gesegnet. Für diejenigen, die sich wegen Fragen der Lehre entfernt haben, wir können uns nicht für die Wahrheit entschuldigen. Wir können die Lehre, die vom Herrn selbst gegeben wurde, nicht leugnen. In dieser Hinsicht können wir keine Kompromisse eingehen. Ich weiß, dass Leute manchmal nicht mit der Lehre übereinstimmen. Sie gehen sogar so weit, sie töricht zu nennen. Aber ich wiederhole die Worte des Apostels Paulus, der sagte, dass Geistiges dem Menschen manchmal als Torheit erscheint. Dennoch, das Törichte an Gott ist weiser als die Menschen. Es ist in Wahrheit so, dass Geistiges durch den Geist offenbart wird. Der irdisch gesinnte Mensch aber lässt sich nicht auf das ein, was vom Geist Gottes kommt. Torheit ist es für ihn. Und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Wir bezeugen, dass das Evangelium Jesu Christi heute auf Erden vorhanden ist. Er verkündete die Lehre seines Vaters. Wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, wird erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich in meinem eigenen Namen spreche. Ich weiß, dass jeder von Ihnen sich um einen geliebten Menschen sorgt. Geben Sie ihm Ermutigung, Hilfe und Unterstützung. Haben Sie ihn lieb. Seien Sie freundlich zu ihm. In einigen Fällen wird er zurückkommen, in anderen nicht. Aber lassen Sie uns in jedem Fall immer des Namens würdig sein, den wir auf uns genommen haben, nämlich des Namens Jesu Christi. Ich richte meine Stimme an alle, die diese herrliche Erde bewohnen, und gebe feierlich Zeugnis, dass Gott lebt und Jesus der Messias ist, unser Erretter und König. Er hat seine Wahrheit und sein Evangelium durch den Propheten Joseph Smith wiederhergestellt. Er spricht zu seinen Propheten und Aposteln. Präsident Thomas S. Monson ist der Gesalbte des Herrn und führt heute seine Kirche. Dies bezeuge ich im Namen Jesu Christi. Amen.
I enjoy hearing from my brethren.
Ich genieße es, von meinen Brüdern zu hören. Es ist meine Freude, dass ich schon mit Elder Worthen schon so lange Jahre zusammenarbeiten darf. Und er seinerzeit in Frankfurt mal arbeite und er rief mich regelmäßig an und immer zur selben Zeit und sagte, es ist die beste Zeit, mich zu erreichen, um 8 Uhr morgens in Frankfurt und Mitternacht in Salt Lake City. Wir sind dankbar für alle, die heute schon zu uns gesprochen haben. Wir danken dem Tabernakelchor für die schöne Musik in dieser Versammlung an diesem Morgen. Der Chor singt nun das Lied, Ich gehe, wohin du mich heißt. Danach ist Präsident Henry B. Eyring, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, der Schlusssprecher in dieser Versammlung. Daraufhin singt der Chor, Kommt, folget mir. Nach dem Lied spricht Elder Ulysses Soares von den 70ern das Schlussgebet. Und die Konferenz wird auf heute Nachmittag, 14 Uhr, vertagt. Dankeschön, meine Brüder und Schwestern.
As we sustain Thomas Spencer Monson as prophet,
als wir Thomas Spencer Monson als Propheten, Seher und Offenbarer und Präsidenten der Kirche und D. Todd Christofferson als Apostel und Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel bestätigt haben, haben wir gesehen und gefühlt, dass die Kirche Jesu Christi, der Heiligen letzter Tage, sowohl wahr als auch lebendig ist. Der Herr sprach diejenigen an, durch die er die Kirche in den letzten Tagen wiederhergestellt hat. Er sagte über sie, dass sie die Macht haben mögen, für diese Kirche die Grundlage zu legen und sie aus dem Dunkel und aus der Finsternis hervorzubringen, die einzige wahre und lebendige Kirche auf dem Antlitz der ganzen Erde, an der ich, der Herr, wohlgefallen habe. Wobei ich zur Kirche insgesamt spreche, und nicht zu dem Einzelnen. Denn ich, der Herr, kann nicht mit dem geringsten Maß von Billigung auf Sünde blicken. Doch wer umkehrt und die Gebote des Herrn tut, dem wird vergeben werden. Und wer nicht umkehrt, von dem wird selbst das Licht genommen werden, das er empfangen hat. Denn mein Geist wird sich nicht immer mit dem Menschen abmühen, spricht der Herr der Herrscharen. Dies ist die wahre Kirche, die einzige wahre Kirche, weil in ihr die Schlüssel des Priestertums vorhanden sind. Allein in dieser Kirche hat der Herr die Macht verankert, auf Erden zu siegeln und im Himmel zu siegeln, so wie er es auch zur Zeit des Apostels Petrus getan hat. Diese Schlüssel wurden bei der Wiederherstellung Joseph Smith gegeben, der dann ermächtigt wurde, sie auch den Mitgliedern des Kollegiums der 12 Apostel zu übertragen. Als der Prophet Joseph Smith ermordet wurde, dachten die Feinde der Kirche, dies sei das Ende der Kirche. Sie dachten, sie sei die Schöpfung eines sterblichen Menschen und würde deshalb mit ihm untergehen. Aber ihre Hoffnungen zerschlugen sich. Sie war die wahre Kirche und hatte die Macht, weiter zu bestehen, auch wenn diejenigen, die erwählt waren, sie eine Zeit lang zu führen, starben. Heute ist uns vor Augen geführt worden, dass dies die wahre und lebendige Kirche ist. Sterbliche Menschen tragen die Schlüssel des Priestertums, aber der Herr hat den Weg dafür bereitet, dass die Schlüssel auf der Erde wirksam bleiben, solange die Menschen daran glauben, dass die Schlüssel auf der Erde sind und dass sie nach dem Willen Gottes an seine erwählten Diener weitergegeben wurden. Das Volk Gottes war nicht immer des wunderbaren Vorgangs würdig, den wir heute miterlebt haben. Die Apostel übten nach der Himmelfahrt Christi weiterhin die Schlüssel aus, die ihn hinterlassen hatte. Doch der Ungehorsam der Mitglieder und ihre Abkehr vom Glauben führten dazu, dass die Apostel starben, ohne dass die Schlüssel an Nachfolger weitergegeben wurden. Dieses tragische Geschehen nennen wir den Abfall vom Glauben. Hätten die Mitglieder der Kirche damals die Möglichkeit und den Willen gehabt, dergestalt Glauben auszuüben, wie sie es heute getan haben, dann hätte der Herr die Schlüssel des Priestertums nicht von der Erde genommen. Heute ist also ein Tag von historischer Bedeutung in der Geschichte der Welt und von ewiger Tragweite für die Kinder des himmlischen Vaters. Nun müssen wir würdig für den Glauben bleiben, denn wir brauchen, um unser Versprechen, die heute Berufenen zu unterstützen, auch erfüllen zu können. Der Herr hatte zu Beginn der Wiederherstellung Wohlgefallen an der Kirche, und so ist es auch heute. Aber er warnte die Mitglieder damals, und so warnt er auch uns heute, dass er nicht mit dem geringsten Maß von Billigung auf Sünde blicken kann. Um diejenigen zu unterstützen, die heute berufen worden sind, müssen wir unser Leben prüfen. Wenn nötig, umkehren. Geloben, die Gebote des Herrn zu halten und seinen Dienern zu folgen. Der Herr warnt uns, dass sich der Heilige Geist zurückzieht, wenn wir das nicht tun. Dann verlieren wir das Licht, das wir empfangen haben, und wir können das Versprechen, das wir heute gegeben haben, nämlich die Diener des Herrn in seiner wahren Kirche zu unterstützen, nicht halten. Jeder von uns muss sich selbst prüfen. Erstens müssen wir feststellen, wie tief unsere Dankbarkeit dafür ist, dass wir Mitglieder der wahren Kirche Jesu Christi sind. Zweitens müssen wir durch die Macht des Heiligen Geistes erkennen, wie wir im Halten der Gebote besser werden können. Wir wissen dank der Prophezeiungen nicht nur, dass die wahre und lebendige Kirche nicht mehr von der Erde genommen werden wird, sondern auch, dass sie noch besser werden wird. Unser Leben wird sich zum Besseren wandeln, wenn wir Glauben zur Umkehr ausüben, immer an den Erlöser denken und uns stets noch mehr bemühen, seine Gebote zu halten. In den Heiligen Schriften stehen Verheißungen, dass die Kirche des Herrn in geistiger Hinsicht bereit sein wird, den Herrn zu empfangen, wenn er wiederkommt. Wir haben also allen Grund, entschlossen und optimistisch zu sein. Wir müssen noch besser sein. Wir können es und wir werden es schaffen. Gerade heute tun wir gut daran, den Entschluss zu fassen, jeden, der uns im Reich Gottes dient, mit unserem Glauben und unseren Gebeten zu unterstützen. Ich persönlich kenne die Macht des Glaubens, mit dem die Mitglieder der Kirche diejenigen unterstützen, die berufen sind. In den letzten Wochen habe ich auf eindrucksvolle Weise die Gebete und den Glauben von Menschen gespürt, die ich nicht kenne und die auch mich nur als jemanden kennen, der durch die Schlüssel des Priestertums zum Dienst berufen worden ist. Präsident Thomas S. Monson wird sehr von dem Glauben profitieren, mit dem Sie ihn tragen. Auch auf seine Familie werden dank Ihres Glaubens und Ihrer Gebete viele Segnungen herabgeschüttet werden. Alle, die heute von Ihnen bestätigt worden sind, werden aufgrund Ihres eigenen und aufgrund Ihres Glaubens von Gott gestützt werden. Jedem Mitglied bieten sich Gelegenheiten, diese Unterstützung zu geben, indem es im Namen Gottes dient. Diese Kirche ist eine gewaltige Kraft zum Wohle ihrer Mitglieder und aller Menschen auf der Erde. Beispielsweise hat die Kirche weltweit beachtliche humanitäre Hilfe geleistet. All das ist möglich, weil Mitglieder und Freunde daran glauben, dass Gott lebt und dass der Herr allen Notleidenden, die er durch seine treuen Jünger erreichen kann, beistehen möchte. Außerdem können sich dank dieser Kirche und der in ihr vorhandenen Verordnungen die mit der Siegelungsvollmacht verknüpften Segnungen bis in die Geisterwelt erstrecken. Dies ist eine wahre und lebendige Kirche, die selbst diejenigen erreicht, die nicht mehr leben. Wenn Sie den Glauben haben, die Namen Ihrer Vorfahren ausfindig zu machen, wenn Sie in das Haus des Herrn gehen, um stellvertretend für Sie heilige Handlungen zu vollziehen, dann unterstützen Sie dieses großartige Werk, das zum Ziel hat, allen Kindern des himmlischen Vaters, die auf die Welt kommen, die Errettung anzubieten. Ich möchte einige Gründe nennen, warum ich für diese wahre und lebendige Kirche zutiefst dankbar bin. Dann möchte ich auf einige Beispiele eingehen, die mir zeigen, wie die Kirche für die Rückkehr des Heilands bereit gemacht wird. Und schließlich möchte ich Zeugnis davon geben, wie ich die Gewissheit erlangt habe, dass dies die wahre und lebendige Kirche ist. Vor allem jedoch bin ich dankbar, dass ich die reinigende Macht erlebt habe, die man sich durch die heiligen Handlungen zunutze machen kann, die mit der Macht des Priestertums vollzogen werden. Ich habe gespürt, wie mir vergeben und wie ich gereinigt wurde, als ich mich von jemandem, der Vollmacht hatte, taufen ließ. Ich habe das Brennen im Herzen verspürt, das nur möglich ist, weil Diener Gottes die Worte aussprechen, empfange den Heiligen Geist. Die Dankbarkeit, die ich spüre, rührt auch von den Segnungen her, die meine Familie erhalten. Die Siegelungsvollmacht und unsere Kenntnis davon verändert unser Familienleben hier und auch unsere Erwartungen bezüglich der Freude, die uns das Familienleben in der künftigen Welt bringt. Der Gedanke und die Hoffnung, dass meine Beziehungen von ewiger Dauer sein können, tragen mich durch die schmerzhafte Trennung und die Einsamkeit, die zum Erdenleben gehören. Den Treuen in der Kirche Jesu Christi der heiligsten Tage ist verheißen, dass sie in der Ewigkeit zwischenmenschliche Beziehungen haben können und ihre Familie weiter wachsen kann. Diese Gewissheit verändert all unsere Beziehungen in der Familie für immer und zum Besseren. Beispielsweise befinde ich mich gerade in einer Phase meines Lebens, in der ich aufgrund großer Entfernungen manche Enkelkinder und später auch Urenkel nicht gut genug kennenlernen kann. Es gibt auch Menschen, die nie die Möglichkeit hatten zu heiraten und Eltern zu werden, die dasselbe Verlangen haben wie ich, einer Familie nahe zu stehen. Da das Wissen, dass die Familie ewig fortbesteht, wiederhergestellt wurde, legen wir in allen unseren familiären Beziehungen mehr Hoffnung und Freundlichkeit an den Tag. Die größten Freuden in diesem Leben sind in der Familie verankert und das wird auch in künftigen Welten so sein. Ich bin sehr dankbar für die Gewissheit, dass wir, wenn wir treu sind, die gleiche gesellschaftliche Beziehung, die wir hier in diesem Leben genießen, für immer in der künftigen Welt haben werden. in ewiger Herrlichkeit. Ich sehe Anzeichen für die prophezeite Vervollkommnung der Kirche. Beispielsweise sehe ich auf meinen Reisen, wenn ich die Mitglieder der Kirche kennenlerne, dass sie sich stetig verbessern. Dank ihres einfachen Glaubens und Gehorsams wandelt sie das Sündopfer und erbaut sie. Häufig begegne ich in Versammlungen Menschen, die offenkundig sehr demütig sind und denen es gewährt ist, mit einer Macht zu unterrichten und zu predigen, wie sie Lehi und Nephi, die Söhne Mosias, gegeben wurde. Sie kennen sicher die Begebenheit. Und es begab sich. Nephi und Lehi predigten den Lamaniten mit so großer Macht und Vollmacht, denn Macht und Vollmacht war ihnen gegeben, damit sie sprechen konnten. Und auch das, was sie sprechen sollten, wurde ihnen gegeben. Ich bin überzeugt, dass der Wunsch, den Präsident Gordon B. Hinckley wiederholt geäußert hat, in Erfüllung gehen wird. Er hat gelehrt, dass alle, die in die Kirche kommen, durch das gute Wort Gottes genährt werden müssen, damit sie sich ganz in die Gemeinschaft integrieren und aktiv bleiben. Ich weiß noch, wie er sagte, seine allerletzten Worte würden einmal lauten, Aktivhaltung, Aktivhaltung, Aktivhaltung. Seine Worte leben weiter in der Führung von Präsident Monson und in uns allen, wenn wir uns dafür bereit machen, die Macht eines Lehi und eines Nephi zu besitzen, um andere mit dem guten Wort Gottes zu nähren. Ich bin überzeugt, dass Sie wie ich auch in Zukunft staunen werden, wie demütige Heilige letzten Tage beim Heimlehren, Besuchslernen und in Gesprächen mit Freunden, die nicht der Kirche angehören, mit immer größerer Macht sprechen werden. Seit Jahren denken wir immer wieder an die Worte von Präsident David O. McKay. Jedes Mitglied ein Missionar. Ich bin überzeugt, dass der Tag kommt, an dem wir erleben, dass dank des Glaubens der Mitglieder immer mehr Menschen eingeladen werden, das gute Wort Gottes zu hören und sich der wahren und lebendigen Kirche anschließen. Noch eine weitere Verbesserung wird eintreten, davon bin ich überzeugt. Überall in der Kirche bemühen sich die Familien darum, ihre Kinder zu stärken und vor den Übeln der Welt zu schützen, die es überall in ihrer Umgebung gibt. Manche Eltern bemühen sich verzweifelt darum, ein Kind, das abgeirrt ist, zurückzubringen. Ich bin überzeugt, dass immer deutlicher zu sehen sein wird, dass Gott ihre Anstrengungen belohnt. Diejenigen, die niemals aufgeben, werden feststellen, dass Gott niemals aufgegeben hat und dass er ihnen hilft. Diese Hilfe kommt zu einem großen Teil durch diejenigen, die berufen sind, in der Kirche zu dienen. Der Wunsch, sich anderer anzunehmen, wird wachsen, so dass viele wie der junge Bischof Thomas Monson inspiriert werden und wissen, auf welche Weise sie diejenigen einladen und ermuntern können, die zeitweilig die Segnungen, die Gott für sie bereithält, nicht erkennen. Präsident Monson hat die Menschen, um deren Rettung er sich als Bischof so eifrig bemüht hat, bis heute nicht vergessen. Hoffentlich haben wir alle das Vertrauen, dass Gott uns führen wird, wenn wir uns umwenden und denen die Hand reichen, die wir nach Gottes Willen auf unserem Weg zu ihm zurück mitnehmen sollen. Eine weitere Verbesserung, die ich im Reich Gottes kommen sehe, ist der Wunsch und das Vermögen, den Armen und Notleidenden beizustehen. Ich habe gesehen, dass die Mitglieder der Kirche immer mehr Mitgefühl empfinden für die Opfer von Naturkatastrophen in aller Welt. In Todesanzeigen wird der Wunsch geäußert, dass Spenden an den ständigen Ausbildungsfonds oder den humanitären Fonds der Kirche geleistet werden. Der Prophet Joseph Smith hat diese erstaunlich gute Entwicklung gesehen. Er hat gesagt, dass jemand, der wahrhaft bekehrt ist, die ganze Welt durchstreifen will, um für die Kinder des himmlischen Vaters zu sorgen. Das geschieht bereits bei immer mehr Mitgliedern der Kirche. Ich finde es bemerkenswert, dass den Notleidenden auch von denen geholfen wird, die selbst nur wenig haben, und dass die Hilfe offenbar nicht davon abhängt, ob wir in wirtschaftlicher Hinsicht in guten oder schwierigen Zeiten leben. Für mich ist das ein Anzeichen dafür, dass das Sündopfer mehr und mehr Veränderungen unter unseren Mitgliedern bewirkt. Mein Zeugnis, dass dies die wahre und lebendige Kirche ist, entstand schon in meiner Kindheit. Zu meiner frühesten Erinnerung gehört eine Konferenzversammlung in einem gemieteten Raum in einem Hotel. Dort sprach ein Mann, den ich nicht kannte. Ich weiß heute noch nicht, wie er hieß. Ich wusste nur, dass er von jemandem, der das Priestertum trug, zu unserem kleinen Distrikt gesandt worden war. Ich weiß nicht, was er sagte, aber ich erhielt ein starkes Zeugnis, noch bevor ich 8 Jahre alt war, bevor ich getauft wurde, dass ich einen Diener Gottes in der wahren Kirche Jesu Christi zuhörte. Es lag nicht an dem gemieteten Raum, nicht an der Anzahl der Zuhörer, die nur gering war, sondern es war die sichere Gewissheit, dass ich in diesem Moment an einer Versammlung der wahren Kirche teilnehmen dürfte. Als ich dann mit meiner Familie in meinen Teenagerjahren in eine Gegend zog, wo die Kirche Pfähle hatte, erlebte ich zum ersten Mal, welche Kraft von Priesterdomskollegen und einem liebevollen Bischof ausgeht. Ich erinnere mich gut an das Gefühl, im Priesterkollegium neben dem Bischof zu sitzen und die Gewissheit zu haben, dass er die Schlüssel eines wahren Richters in Israel innehat. Dasselbe Zeugnis erlangte ich in jungen Jahren an zwei bestimmten Sonntagen. Einmal in Albuquerque in New Mexico und einmal in Boston in Massachusetts. In beiden Fällen war ich dabei, als aus einem Distrikt ein Pfahl wurde. Ganz gewöhnlich wirkende Männer, die ich gut kannte, wurden als Pfahlpräsident berufen. Ich hob die Hand, wie sie es heute getan haben, und empfing das Zeugnis, dass Gott seine Diener berufen hatte und dass ich durch ihren Dienst und auch weil ich sie unterstützte, gesegnet werden würde. Ich habe genau dieses Wunder schon unzählige Male überall in der Kirche erlebt. In den Tagen und Monaten, die auf die Bestätigung folgten, erlebte ich, dass diese Pfahlpräsidenten emporgehoben und für ihre Aufgabe befähigt wurden. Das gleiche Wunder habe ich bei President Monson erlebt, als er die Berufung erhielt, als Prophet und Präsident der Kirche zu präsidieren und alle auf der Erde vorhandenen Schlüssel des Priestertums auszuüben. Ich war dabei, als er Offenbarung und Inspiration empfing. Und das bestätigt mir, dass Gott diese Schlüssel ehrt. Ich bin davon Augenzeuge. Es sind Schlüssel eines Priestertums, das, wie der Herr gesagt hat, ohne Anfang oder Ende ist. Ich gebe Ihnen feierlich Zeugnis, dass dies die wahre und lebendige Kirche Jesu Christi ist. Der himmlische Vater wird Ihnen antworten, wenn Sie ihn innig anflehen, das aus eigener Erkenntnis zu wissen. Sie können ein Zeugnis davon erlangen, dass die Berufung, die Sie heute bestätigt haben, von Gott kommen. Darüber hinaus können Sie wissen, dass in dieser Kirche heilige Handlungen vollzogen werden, die die Seele reinigen können und auf Erden und im Himmel bindend sein, wie in den Tagen von Petrus, Jakobus und Johannes. Diese Schlüssel und diese heiligen Handlungen sind durch den Propheten Joseph Smith gänzlich wiederhergestellt und über seine Nachfolger weitergegeben worden. Jesus ist der Messias. Er lebt. Ich bezeuge. Ich weiß es, dass Thomas S. Monson sein lebender Prophet ist. Die Kirche Jesu Christi der heiligen letzten Tage ist wahr und besteht fort. Das bezeuge ich. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Our dear Heavenly Father,
unser geliebter himmlischer Vater, am Ende dieser wunderbaren Konferenzversammlung danken wir dir für die Gelegenheit, die wir hatten, deinen Propheten Thomas S. Monson zu bestätigen und all die anderen Prophetenseher und Offenbarer, die uns führen und uns helfen, unser Leben in der richtigen Weise auszurichten. Und für die Generalautoritäten, die heute neu berufen wurden. Und wir bitten dich, sie zu segnen und uns zu segnen, während wir dieses Konferenzzentrum verlassen, dass wir beschützt sein mögen, dass wir darüber nachdenken, was wir gelernt haben und dass wir Wege finden, das in unserem Leben anzuwenden und dass wir ein stärkeres Bedürfnis haben mögen, bessere Menschen zu sein, bessere Diener zu sein, bessere Freunde. Wir bitten um einen Segen für unsere Familien, damit sie die Bedeutung des Evangeliums verstehen. Dieses Evangelium, das uns erlaubt, für immer zusammen zu sein. Wir beten dies im heiligen Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen.
This has been the first session.
Dies war die erste Versammlung der 178. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor gesorgt.